Also wir hatten im Jahr 2021, wir messen immer das an so Kapazität, angebotene Sitzkilometer. Also wenn man sich einen Flugzeugsitz anguckt und der fliegt in der Gegend rum, dann waren wir im Prinzip im Jahr 2021, also nur ein Jahr im Prinzip danach, schon wieder über dem Niveau von 2019. 22 waren wir bei 122 und jetzt letztes Jahr sind wir sogar bei 146%. Also eigentlich sind wir schon wieder eineinhalb Mal so groß wie vor der Krise.
Ja, es läuft ganz gut. Das sagt Max Kownacki über seine Fluggesellschaft. Er ist der CEO der Airline Sun Express. Ich habe ihn getroffen in der Frankfurter Zentrale der Fluggesellschaft. Gesprochen haben wir auch über das aktuelle Jahr 2024, das ein Rekord für die Airline werden soll. Wir haben über den 737-Deal mit Boeing gesprochen und warum er sich bei Sun Express so wohl fühlt. Das hat er mir auch verraten. Also jetzt zurücklehnen und gute Unterhaltung mit dem Talk mit Max Kownacki.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Zum Lufthansa-Konzern gehören Airlines wie die Lufthansa selbst, Lufthansa Cargo, die Eurowings, die Swiss, aber zur Hälfte auch die Sun Express. Die Fluggesellschaft ist ja ein gemeinsames Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines und diese Airline sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, denn bei ihr läuft es wirklich gut, anders kann man es nicht sagen. Im vergangenen Jahr gab es bei Sun Express mit 1,8 Milliarden Euro einen Rekordumsatz. 12,6 Millionen Passagiere wurden befördert und dieses Jahr sollen es 15 Millionen sein. Mehr als 60 Boeing 737 sind in der Flotte und aktuell fliegt Sun Express 200 Strecken zu 68 Zielen in 35 Ländern. Und an der Spitze der Airline steht CEO Max Kownacki, mit dem habe ich am 29. April ein ausführliches Gespräch führen können und das hören wir uns jetzt mal an. Was ich von ihm zuerst wissen wollte, er arbeitet ja in Antalya und in Frankfurt, auf wie vielen Meilen er da so im Jahr kommt.
Also Meilen, die ich verbrennen kann und dafür Sachen einlösen kann, leider null. Aber wir haben ja insgesamt zwei Hauptsitze, Frankfurt und Antalya. Ich pendel zwischen den beiden hin und her, bin immer die Woche drei Tage in der Türkei. Antalya nicht nur, sondern auch Izmir und Bodrum, Dalaman, Ankara, Istanbul, je nachdem, was gerade fällig ist, zwei Tage in Deutschland. Ich habe es mal zusammengerechnet, also pro Strecke sind es 1.300, ich fliege jede Woche, damit würde ich auf 135.200 Meilen kommen. Aber ja, leider nicht verbrennbar.
Da wäre das ein oder andere Upgrade auf jeden Fall möglich. Wie sieht denn so eine Woche bei einem CEO aus? Was liegt so an? Also Ihr Schreibtisch sieht recht aufgeräumt aus.
Ein gut aufgeräumter Schreibtisch heißt, dass die Gedanken sortiert sind. Das ist ein Zeichen von Strukturiertheit, glaube ich. Jeder Tag ist anders und das ist genau das, was ich an diesem Job liebe. Nämlich, dass es einfach wirklich jeden Tag anders ist und was Neues passiert. Ich habe auch noch zwei Kinder, die nehmen auch noch einen guten Teil von mir in Anspruch. Insofern Familienvater und CEO. Und jetzt, wenn ich jetzt mal fokussiert darauf, was ich im Job mache, ist natürlich viel Strategie, viel langfristiges Wachstum. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen über Wachstum sprechen, aber wir haben ja zum Beispiel gerade eine riesen Flottenbestellung gemacht. Wir hatten aus dem Jahr 2014 noch eine Flottenbestellung von 42 Flugzeugen. Die sind wir gerade noch mitten in der Lieferung. Und dann haben wir letztes Jahr nochmal 90 Flugzeuge dazu gekauft. Bis zu 90 Flugzeuge, da sind auch ein paar Optionen dabei. Aber es sind genau diese Themen. Also es ist Wachstum, es ist Strategie, es ist Mitarbeiter. Ich verbringe gerne viel Zeit mit den Mitarbeitern. Das mache ich einerseits im Flieger. Also ich rede mit dem Cockpit-Crew, ich rede mit der Kabinen-Crew. Ich habe auch selber ein Job-Tasting gemacht. Ich bin dann als Flugbegleiter einen Tag in der Gegend rumgeflogen. Also lauter solche Sachen. Ich mache jede Woche, habe ich zwei Stunden mir blockiert für den sogenannten Hallway-Talk. Das heißt, ich laufe einfach mal durchs Gebäude und stecke mal meine Nase irgendwo rein, meinen Kopf irgendwo rein und sage Hallo. Und das ist schön, das sind einfach ungeplante Sachen. Und dann gibt es natürlich eher geplante Sachen, das sind Behörden, das sind Politiker, das sind regulatorische Aufsichtsgremien, wo man mal vorbeischauen muss und Sachen besprechen muss, aber so ungefähr ist mein Tagesablauf.
Dann schauen wir jetzt mal auf das Wachstum. Sie hatten ja einen sehr anstrengenden Start bei Sun Express, weil Sie während Corona gestartet sind. Jetzt läuft es besser als je zuvor. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept?
Vielleicht erstmal zurückgehen auf das Tal der Tränen, in dem ich angefangen habe. Also das war März, April 2020, also genau pünktlich zur Krise. Und damals wurde ein Artikel publiziert mit 4 CEOs drauf und die Headline war die bemitleidenswertesten CEOs, weil wir natürlich pünktlich zur Krise angefangen haben und das im Luftverkehr. Also ich bin damals, habe mich vorgestellt bei unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, das war damals Ilkay Aycı von der Turkish Airlines, und hatte dabei eine repriorisierte Projektliste und dachte, ja, so von den 50 Projekten, die wir uns vorgenommen haben, machen wir vielleicht mal 20 nicht, weil da eben dieser Virus gerade kursiert. Und naja, dann kam ich da hin und dann sagte er, Max, ab morgen gibt's hier wahrscheinlich eine Reisewarnung mit Travel Ban, also wirklich so, dass die Flüge aufgehört haben zu fliegen. Und vielleicht guckst du, dass du heute Abend noch nach Hause kommst. Das habe ich dann gemacht und bin dann auch wirklich, glaube ich, fast 5 Wochen nicht mehr da gewesen. Und das ist ein Problem, generell, wenn man eine CEO-Rolle anfängt, aber in der Türkei ganz besonders, weil hier geht es um menschliche Interaktionen, hier geht es um Beziehungen aufbauen, um miteinander sich kennenlernen und zusammen sich zusammenzufinden. Was ich da aber gesehen habe, und das ist eine Sache, die unheimlich stark ist, gerade in der Türkei, ist, wie man mit Krisen umgeht. Also ich bin pünktlich mit Covid gestartet, danach kam dann Ukraine-Krise, danach kam, währenddessen auch die SunExpress Deutschland-Liquidation, die wir leider durchgehen mussten, was auch sehr wehgetan hat. Das Thema Ukraine habe ich schon gesagt, das Thema Inflation und Wirtschaftskonjunkturdaten in der Türkei, aber auch zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ein massives Erdbeben und so diese Krisen durchleben, reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber. Das ist eine seltene Gabe in der Türkei, wie die mit Krisen umgehen, wie flexibel, wie dynamisch, wie hilfsbereit, mit dem Herzen am richtigen Fleck und trotzdem wirklich unheimlich pragmatisch, unheimlich im Doing. Wir haben dann, ich will nicht nur über die traurigen Seiten und Tage reden, also wir hatten im Jahr 2021, wir messen immer das an so Kapazität, angebotene Sitzkilometer, also wenn man sich einen Flugzeugsitz anguckt und der fliegt in der Gegend rum, dann waren wir im Prinzip im Jahr 2021, also nur ein Jahr im Prinzip danach, schon wieder über dem Niveau von 2019. 22 waren wir bei 122 und jetzt letztes Jahr sind wir sogar bei 146%. Also eigentlich sind wir schon wieder 1,5 Mal so groß wie vor der Krise. Und wenn man sich anguckt, an was das liegt, ich glaube, da gibt es verschiedene Treiber. Einen habe ich schon erwähnt. Ich glaube, diese Komplementarität von türkischem Krisenmodus, Pragmatismus, Dynamik, Agilität, Flexibilität, wie man mit Krisen umgeht. Und das koppelt mit einer, also wenn man mal die beiden Stärken zusammenlegt, ja, dann sind die Deutschen unheimlich gut beim langfristigen Planen, Strategie, ja, und die Türken sind unheimlich gut beim Thema kurzfristig sich um eine Krise kümmern. Und diese beiden Sachen zusammenzubringen, ist fantastisch. Plus, SunExpress hat einen, wir nennen es den SunExpress Familienspirit. Wir sind wirklich wie eine Familie. Und ich weiß, ich kriege immer den Kommentar, eine Familie sucht man sich nicht aus und von der Familie trennt man sich auch nicht. Aber wir fühlen uns so. Also wir haben es gesehen in der Erdbebenkrise zum Beispiel. Wir hatten innerhalb von 5-6 Wochen hatten wir eine Luftbrücke zusammen mit Lufthansa Cargo und anderen Unternehmen hier aufgebaut. Wir haben 4 wöchentliche Flüge durchgeführt, 18.000 Leute insgesamt evakuiert. Also wir haben unheimlich schnell darauf reagiert und ich habe mal gesagt, wenn ich irgendwo in der Krise sein will, dann ist es in dieser Firma, weil einfach diese Komplementarität, was da zusammenkommt, ist toll. Es gibt auch noch einen Businessgrund dafür und das ist, wir haben 3 Kundensegmente. Wir machen das klassische touristische Geschäft und dann haben wir den zweiten Teil, das ist der ethnische Verkehr. Wir nennen es VFR, Visiting Friends and Relatives, also Freunde und Bekannte besuchen. Und das dritte ist dann im Prinzip das Domestic, das Inlandsgeschäft innerhalb der Türkei, was der kleinste Teil ist. Und in der Krise ist natürlich das Touristikgeschäft runtergegangen. Aber dafür ist das ethnische Verkehr ist hochgegangen und zwar signifikant. Und da muss man auch einfach dazu sagen, in der türkischen Kultur ist es so, wenn die Mutter Geburtstag hat oder die Schwester heiratet, dann hat man da zu sein, ob es jetzt Covid, SARS, ein Erdbeben oder was weiß ich ist. Und insofern ist dieser Anteil massiv gestiegen in der Zeit und hat uns wirklich signifikant geholfen, hier durch die Krise zu kommen. Und dann ein letzter Punkt noch, warum er so stark aus der Krise rausgekommen ist, ist einfach, die Türkei als Markt hatte ein unheimliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kannte die Türkei davor sehr wenig, aber es ist ein wunderschönes Land, herzliche Menschen, tolles Essen, wunderschöne Natur und das mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich glaube, man sieht, wenn man mal die ganzen Krisen in der Türkei sich anschaut, dieses Land ist über die letzten 35 Jahre 10-15% gewachsen. Jedes Jahr. Es ist einfach so ein Stehauf-Land, ja, wo man einfach immer wieder sagt, okay, jetzt packen wir es an, jetzt machen wir es. Und das muss ich hoffe, man spürt es ein bisschen, aber das hat mich auch persönlich begeistert, seit ich da bin.
Ich sehe auf jeden Fall ein lächelndes Gesicht und die Augen, die leuchten. Und Sie wollen ja weiter wachsen. Großbritannien ist jetzt so ein Markt, den Sie mehr und mehr ins Auge fassen. Warum?
Also wir haben, ich habe es gerade eben schon erwähnt, wir haben zwei große Flottenbestellungen. Wir haben 42 Flugzeuge bestellt, Boeing 737 im Jahr 2014. Davon sind 12 schon ausgeliefert. Und wir haben noch mal letztes Jahr 90 weitere dazu. Sie müssen sich vorstellen, wir sind dieses Jahr bei 77 Flugzeugen und jetzt bestellen wir mal eben 132 Flugzeuge obendrauf. Ja, das ist so fast das Doppelte im Prinzip. Und das kommt natürlich einher mit einer Diversifizierung von unserem Produkt. Also machen wir nur rein Touristik, Sun and Beach, der All-Inclusive-Club an der türkischen Riviera. Nein, machen wir nicht. Wir haben es jetzt auch ergänzt um Themen wie Kultur, Sport, wir trainieren, wir haben Fußballcamps im Winter, wo Mannschaften trainieren. Und dazu gehört dann natürlich aber auch eine Netzerweiterung. Und diese Netzerweiterung war die UK. Wir haben seit Sommer 22 hier massiv ausgebaut, sind in beiden Jahren, also Sommer 22 auf Sommer 23, sind wir über 70% gewachsen, Sommer 23 auf Sommer 24 über 80% gewachsen. Wir sind im Sommer 22 hatten wir 5 Flughäfen, letztes Jahr 7 Flughäfen, dieses Jahr 9 Flughäfen. Wir sind mit 400.000 Sitzen und jetzt haben wir das verdreifacht auf über 1,3 Millionen Sitze jedes Jahr. Und es ist jetzt der zweitgrößte Markt nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Das nehmen wir als ein Markt mal, obwohl es 3 Länder sind. Aber daran sieht man so ein bisschen einfach die geografische Expansion. Das ist ein bisschen länger von der Strecke. Aber hier, wie gesagt, 9 Flughäfen. Wachstumsraten 70-80%, damit sind wir ganz happy.
Was unterscheidet denn den Markt in Großbritannien jetzt mit der Dachregion? Also wie sind da so die Mitbewerber? Wie sieht so die Preisgestaltung da aus? Kann man das mit, sagen wir, Festland-Europa vergleichen?
Wir haben zwei Themen, die vielleicht einen Tick anders sind. Also wir haben das ganz klassische touristische Segment, Sonne und Strand, ja. Aber wir haben zum Beispiel auch viel Golftouristen aus England, die gerade in den Herbstmonaten in die Nähe von Antalya fliegen gerne, wo wir auch höherpreisige Segmente haben, die dann den Extra Legroom Sitz und das Premium Meal und den Golf Besteck natürlich mit dazu buchen. Da haben wir ein leicht anderes Kundensegment. Da ist es schon, ansonsten ist es vom Touristischen doch sehr ähnlich. Und wir haben natürlich mehr Low-Cost Carrier. Wir betrachten uns ja selbst als Value Carrier, wert deswegen, weil wir eben auch einen Extra Legroom Sitz haben. Also da kann man die Beine ausstrecken. Bei uns kann man mehr Gepäck einchecken. Wir haben Premium Meals, die wir zum Beispiel an Bord haben. Wir haben ein Ticket, Sun Express Priority heißt es. Da hat man priorisiertes Einchecken, priorisiertes Boarding und so weiter. Also wir wollen Wert schaffen und wie gesagt, am allermeisten, ich glaube, den Wert und mein allererster Flug mit Sun Express hat mir das gelehrt. Da saß ich in der ersten Reihe und neben mir wurde eine ältere Dame hingesetzt mit viel Gepäck. Und der Flugbegleiter sagte, komm, setz dich erstmal hier hin, hat ihr ein Glas Wasser gebracht, hat ihr Gepäck nach hinten gebracht, wo sie ihr Sitzplatz hatte. Und als Boarding dann vollständig und abgeschlossen war, hat er die Dame an der Hand genommen und nach hinten gelaufen. Das ist einfach so diese Herzlichkeit, die da mitschwingt, im Service beim Kunden, aber auch innerhalb des Unternehmens selbst. Die begeistert mich, aber die ist auch, glaube ich, die ist ansteckend und die spüre ich auch bei unseren Kunden.
Noch einmal der Vergleich, wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen, da hängt ja die Entwicklung der Luftfahrt allen anderen Ländern eigentlich noch immer deutlich hinterher und von den Airlines heißt es dann immer, die Gebühren in Deutschland, die seien zu hoch. Ist Großbritannien jetzt mal im Vergleich so viel günstiger?
Also wir haben insgesamt, und das ist ein industrieweites Problem, ein Thema, was Gebühren betrifft. Wir hatten letztes Jahr eine signifikante Kostenerhöhung. Also ich habe zum Teil Kostentreiber, zum Beispiel Flugsicherung. Jetzt ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Land, wo ich mir das angucke. Aber ich hatte zum Beispiel Kostensteigerungen in manchen Bereichen von 70%. Und ich kann natürlich nicht eine 70% Kostensteigerung an meine Kunden weiterleiten. Bei 70%, da würden die sagen, danke und auf Wiedersehen, ich fahre mit dem Auto nach was weiß ich wohin. Insofern, also wenn wir irgendwie Kosten weiter erreichen können, dann geht es hier um niedrige einstellige Prozentzahlen und auch das ist schon schwierig durchzusetzen. Insofern ist das ein industrieweites Problem. Und hier haben wir in der Tat eine Thematik, auch letztes Jahr hat man es gesehen, da haben viele Airlines zwar Gewinn gemacht aufgrund von Rückenwind der Kerosinpreise, Rückenwind von zum Teil Wechselkursbedingungen, die sich verbessert haben, aber die eigentliche Kostenstruktur ist in einer Art und Weise gestiegen, wie sie so, glaube ich, nicht nachhaltig sein kann und auch nicht wettbewerbsfähig sein kann. Und hier müssen wir, glaube ich, uns wirklich selber nicht als Airline, aber wir stecken da in der Mitte zwischen den Kunden, die quasi zu sowas nicht bereit sind zu übernehmen und den Zulieferanten. Jetzt haben wir aber auch in Deutschland zum Beispiel die AirTags, die jetzt kommt, ja, übermorgen, ab 1. Mai. Da haben wir schon ein Problem, dass wir hier Kosten nicht weiterreichen können, die dann bei uns hängen bleiben, die wir irgendwie absorbieren müssen. Und da haben wir ein nachhaltiges Problem in dieser Industrie, was wir insgesamt angehen müssen.
Ja. Dann haben Sie die Bestellungen bei Boeing schon das ein oder andere Mal angesprochen. Geht ja um die 737 MAX. Wie optimistisch sind Sie, dass die Flugzeuge dann bei Ihnen auf dem Hof stehen, wenn Sie die auch benötigen?
Optimismus alleine reicht nicht. Also vielleicht kurz zu Boeing. Wir sind mit Boeing sehr, sehr glücklich. Wir sind auch von der Technologie her, von den Einsparungen, wir haben ja viele 800er NG, nennt man die, und auch einige 8 Maxe, also die neue Technologie. Und mit der sind wir sehr, sehr zufrieden. Die hat Fuel-Einsparungen, Kerosin-Einsparungen, die hat Lärm-Emissionsreduktionen, die wirklich signifikant sind. Das führt zu höherer Effizienz des Flugzeuges, weniger Kosten und auch natürlich zu einem ökologischen Vorteil, den wir sehr, sehr gerne mitnehmen. Insofern haben wir mit dem Flugzeug technisch kein Problem. Wir sind auch nicht betroffen von der 900er-Thematik, die da momentan durchgeht. Und wir haben auch strenge Qualitätskontrollen mit Teams vor Ort. Von der Seite alles gut. Was wir merken momentan ist, dass die reduzierte Produktionskapazität pro Monat durch die amerikanische Aufsichtsbehörde FAA auf momentan 38 Stück pro Monat von unserem Flugzeugtyp 737 uns schon massiv beschränkt. Auch diese 38 in den letzten 2-3 Monaten, wenn ich mir jetzt mal den Produktionsoutput angucke, sind wir da nicht bei 38. Der macht uns wirklich Sorge. So, und jetzt komme ich wieder zu den Anfang des Gesprächs zurück. Jetzt kommt wieder die deutsch-türkische Flexibilität, Dynamik. Okay, wir haben ein Problem, wie lösen wir es? Wir haben jetzt für 24 diese Lieferverzögerungen ausgeglichen. Wir haben sie berggefüllt, wie wir es nennen. Wir haben Leases verlängert. Wir haben uns von außen Kapazität reingeholt. Also für 2024 sind wir okay. Für 2025 haben wir ein Thema da. Und da sind wir noch nach wie vor weiter am dran arbeiten. Ich glaube, hier müssen wir wirklich gucken, dass wir langfristig wieder aus dieser Verzögerungsthematik rauskommen. Boeing ist momentan da sehr committed zu, das auch strukturell anzugehen. Ich glaube, man sieht die Maßnahmen, die da gerade getroffen werden. Wir haben da auch weiterhin nach wie vor Vertrauen in Boeing, technologisch, aber auch vom Prozess her. Und für uns 2024 ist gelöst aufgrund der deutsch-türkischen Flexibilität. 2025 gucken wir uns gerade an.
Ein paar A320 bestellen, abgesehen davon, dass da keine Lieferkapazitäten gibt, aber wäre das eine Option?
Ich glaube, Sie haben die Frage selbst schon beantwortet. Also wir haben damals, als wir uns die Boeing 737 angeguckt haben, haben wir uns natürlich auch Airbus angeguckt, 320-Familie, also 321neo zum Beispiel, interessantes Flugzeug. Der früheste Lieferzeitpunkt war damals 2030 und der Monat wurde nicht näher spezifiziert. Das ist für eine Airline wie wir, die jetzt mal 132 Flugzeuge dazu addiert, ein Zeitraum, der für uns so nicht kompatibel war.
Im Winter ist natürlich...
Als Airbus das Interview hört und es nochmal anders überlegt, sind wir gerne für Gespräche offen.
Im Winter ist bei Sun Express natürlich weniger los. Sie haben da einen spannenden Deal mit South African Airlines. Sie haben im vergangenen Winter 2 Maschinen inklusive Crews verleased. Wie ist es gelaufen und was ist für den kommenden Winter geplant?
Also das ist super gelaufen. Also wir haben uns angeguckt, Süd- und Nordhemisphäre, wo haben wir jemanden, mit dem wir irgendwo nicht in Konkurrenz stehen, der im Prinzip genau das gleiche Thema wie wir, nämlich auf der anderen Seite hat. Und so kamen wir dann auf South African. Ich hab mal da eine Weile verbracht in dem Land. Wunderschönes Land übrigens. Also das Thema Saisonalität ist für viele Airlines eine Herausforderung. Und wir haben, wie Sie gesagt haben, mit 2 Flugzeugen angefangen. Letzten Winter, wir werden das jetzt auf 4 aufstocken, ist super gelaufen, super. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben das ein europäisches Kernnetz, so wie jetzt eine Lufthansa. Und Frankfurt, Zürich, München als Hubs, Brussels, Wien. Und wir haben im Prinzip für die South African dieses Kerndreieck im Land bedient. Wir sind Joburg nach Kapstadt geflogen, nach Port Elizabeth, nach Durban. Also im Prinzip die Inlandsstrecken von Südafrika, die haben wir für die South African gemacht. Das waren zwei Flugzeuge. Wir haben das Flugzeug gestellt, wir haben die Technik gestellt, wir haben dieses Cockpit Crew gestellt. Und wie gesagt, da haben wir uns wirklich gefunden, glaube ich, so dass wir jetzt auf 4 aufstocken und dann auch noch, ich bin in 2 Wochen wieder da, über eine mehrjährige gegenseitige Kapazitätsnutzung sprechen werden, die dann auch strukturellerer Natur sein wird, weil es hier genau darum geht, im Sommer können wir nicht genug Kapazität kriegen, ja, also in unserem Sommer, und im Winter haben wir nichts dagegen, wenn wir unsere Crew und unsere Flugzeuge auch woanders einsetzen können.
Wie lange sind die Kollegen dann vor Ort?
Na, die sind dann fast, das war interessant. Wir haben am Anfang gedacht, naja, mal schauen, wie lange die bleiben wollen. Hatten dann ein paar Wochen reduziert. Und dann hatten wir von unserer Crew, 84% der Leute, die durch den ersten Umlauf durchgegangen sind, haben einen Antrag gestellt, ob sie nicht auch noch einen zweiten Lauf da bleiben sollen. Ich glaube, also wir hatten zum Teil eher Sorge, dass die Leute zurückkommen, weil im Winter dann in den schönen südafrikanischen Sommer zu gehen, war natürlich eine tolle Sache. Wir haben aber auch andere Sachen noch gemacht. Wir haben mit MSC, der Cruise Shipping Line, haben wir einen Vertrag gehabt, wo wir Personal, also in unserem Sommer arbeitet man dann als Flugbegleiter und in unserem Winter arbeitet man dann als Schiffbegleiter, als Cruisebegleiter auf der MSC Cruise Ferry. Und auch das war sehr, sehr erfolgreich. Also
da ist wieder diese Kreativität.
Genau, also das ist ein super Beispiel, wo wir einfach mal Sachen anders machen und einfach mal aus der Box herausdenken und uns das angucken, ja.
Jetzt haben Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Wie schwer ist es für Sie gerade, Personal zu finden?
Eigentlich sehr gut. Dazu muss man sagen, das Großteil unserer operativen Leute sind in der Türkei basiert. Das heißt, wir haben Flugzeuge in Izmir, in Antalya und in Ankara basiert. Da sind auch unsere größten Bereiche natürlich für die Technik, für die Kabine, fürs Cockpit. Wir zahlen in Euro, damit haben wir einen sehr stabilen Einkommensflow, sage ich mal. Und dazu, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, dieses Thema Familienspirit ist bei uns großgeschrieben. Wir haben Spaß, wir haben eine Seele als Firma. Und wir haben natürlich auch noch im Cockpit-Bereich ein eigenes Trainingsprogramm. Das heißt, bei uns kann man Pilot werden. Also falls Sie Interesse haben, das nennt sich MPL-Programm, also Multi-Pilot License. Und damit trainieren wir unsere eigenen Cockpit-Personal. Und dazu rekrutieren wir natürlich vom externen Markt. Also jetzt allein zum Beispiel 400 Kabinenpersonal, 170 Piloten. Und da ist ein sehr große Identität und Identifizierung mit dem Unternehmen vorhanden. Und insofern, wir haben einen guten Ruf. Wir sind ein Multikulti-Unternehmen. Wir haben Mitarbeiter, fast 4.000 jetzt aus 36 Ländern. Und das ist auch ein spannendes Umfeld, weil man einfach, ja, man lernt was, man kriegt neue Kulturen mit und die Stimmung im Unternehmen ist gut.
Und SunExpress ist ja eine Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines. Welche Rolle spielen eigentlich die beiden Mütter?
Also man muss es sich ein bisschen vorstellen als ein strategisches Investment von beiden Seiten. Also Lufthansa und Turkish sind ja zum Teil Partner, über die Star Alliance auch, zum Teil wahrscheinlich auch Konkurrenten. Davon kriegen wir als SunExpress eigentlich sehr wenig mit. Also wir sind im Prinzip ein gemeinsames Kind dieser beiden Eltern, Lufthansa und Turkish Airlines. Wir werden zum Teil wirklich in der Distanz geführt. Also wir haben 4-mal im Jahr unsere Aufsichtsratssitzungen und zum Teil haben wir natürlich Synergien, die wir auch übereinander legen. Also ich mache mal 2 Beispiele. Ein Beispiel ist, dass wir im Rahmen der Krise zum Beispiel keine Staatshilfen bekommen hatten. Wir haben auch keine Finanzspritzen von entweder der Turkish oder der Lufthansa bekommen. Wir haben unsere Flugzeuge zum Beispiel selber verhandelt und selber eingekauft. Aber es gibt auch Themen, wo wir sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Also im Versicherungsbereich zum Beispiel oder im Fuel-Einkauf, Kerosineinkauf. Da arbeiten wir ganz eng zusammen. Also da gibt es so ein bisschen das the best of both worlds, ja, dass wir versuchen, uns hier da, wo es Sinn macht, die Synergien zu schaffen und da, wo es Sinn macht, klein und fein und dynamisch und schnell zu sein, Da machen wir Sachen eher alleine.
Wir können uns das vorstellen, wenn Carsten Spohr sie sieht, ist ja dann im Prinzip eine ihrer Mütter oder Väter in dem Sinne, dann lächelt er sie mal an, weil er weiß, dass sie eine ganze Menge Kohle in seinen Konzern bringen.
Also wenn er mich anlächelt, dann lächle ich definitiv zurück. Also ich glaube, er hat 1,8 irgendwas Milliarden Gründe zu lächeln, wenn er an SunExpress denkt. Das war unser Umsatz letztes Jahr. Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken vor dem, was wir die letzten Jahre hier erreicht haben. Auch gerade in wirklich der Ultra-Krise, der XXL-Krise, die wir in den letzten Jahrzehnten durchlaufen haben. Ich glaube, müssen wir uns nicht verstecken vor dem, was wir hier geleistet haben, wirklich als Team. Aber ich glaube, es ist nicht nur Carsten Spohr. Obwohl ich mich über sein Lächeln freue, freue ich mich auch über das Lächeln meiner anderen Shareholder. Und ich glaube, da dürfen wir zufrieden sein mit dem, was wir bisher geschafft haben. Ja.
Man ist wohl auch mit Ihnen sehr zufrieden, denn Sie haben sogar einen unbefristeten Vertrag, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ist es eine Frage oder eine Aussage?
Erstmal eine Aussage. Wie lebt es sich mit einem unbefristeten Vertrag? Hätte ich auch gerne.
Also, ich glaube im Ernst, ich glaube, es geht am Ende um Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen, klar, also die Zahlen, die sind in der Tat, sprechen die für sich. Ja, wir haben die größte Netzerweiterung gemacht. Wir haben neue Märkte hinzugeschlossen. Wir haben die Flottenbestellung, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Wir sind die beste Leisure Airline der Welt geworden im Jahr 2022. Jeder zweite Passagier, der aus irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz in die Türkei fliegt, fliegt mit uns. Also wir haben schon einen ganz guten Track Record und ich glaube, das ist ein Team-Ergebnis hier und dieses Team ist schön, es macht Spaß und ja, das ist auch was mich persönlich motiviert, Themen zu knacken, die schwer sind in einem Team, mit dem es Spaß macht, das zu tun.
Dann wären wir jetzt auch zum Schluss ein bisschen privat. Sie haben ja die Pilotenlizenz. Welche und nutzen Sie die aktuell?
Also ja, ich nutze nicht so viel, wie ich das lieben gerne würde. Dazu ist mein Job ein bisschen zu busy. Aber ich habe die kommerzielle Multi-Engine-Instrumentenlizenz. Das heißt, ich darf nach Instrumenten fliegen, ich darf mit mehreren Triebwerken fliegen und ich bin kommerzieller Pilot, also kein Airline Transport Pilot, aber ein kommerzieller Pilot. Und das habe ich nach den amerikanischen Regeln, nach FAA und auch nach den europäischen Regeln, EASA. Und ja, ich liebe das und ist Spaß, aber ich bin noch current. Also ich habe alle 90 Tage muss man da seine Flüge absolvieren und für Instrumenten muss man noch ein paar andere Sachen machen. Ist alles noch aktuell, alles noch gut, aber es dürfte auch gerne mehr sein.
Man hört es ja auch ein bisschen mit so einem leichten Akzent. Woher kommt dieser amerikanische Akzent bei Ihnen?
Echt? Ich dachte, in Deutsch habe ich keinen Akzent, aber
so einen leicht englischen, amerikanischen Akzent.
Ich bin beides. Ich bin Deutscher und Amerikaner. Ich habe lange in den USA gelebt und ich liebe kulturelle Umfelder. Und jetzt, ich spreche kaum Deutsch. Zu Hause wird bei uns Englisch gesprochen. In der Firma wird Englisch gesprochen. Und insofern, wenn ich Deutsch spreche, ich frage auch immer nach Presseinterviews, ich fühle mich dann immer wohl in Englisch, aber gut, also wenn man es hört, dann ist das die Erklärung dazu, ja.
Danke, dass wir auf Deutsch reden, das hilft mir sehr. Wie herausfordernd ist es für Sie, nicht ständig aus dem Büro zu gucken? Wir sitzen am Rande von Gateway Garden und man guckt auf das Terminal 2 und man sieht ständig die Flugzeuge hier reinkommen. Wie oft gucken Sie raus und haben Sie Ihren Flugplan im Kopf und denken so, jetzt müsste gleich wieder eine Maschine von mir kommen?
Da geht der Puls in der Tat einen Tick hoch, wenn ich meine Maschinen sehe und ich bin auch so, oh, guck mal, SunExpress. Ansonsten gewöhnt man sich schon dran und also wo es wirklich markant war nach der Krise, als überhaupt keine Flugzeuge geflogen sind für eine ganze Weile und dann man gesagt hat, oh, guck mal, Flugzeug. Jetzt ist es natürlich schön, das wieder zu sehen. Ich mache manchmal die Läden runter, damit ich mich konzentrieren kann. Ich mache nur Spaß. Also ich glaube, man gewöhnt sich dran.
Ja. Und über Flugzeuge wollen wir jetzt auch noch einmal ganz genau reden im Detail.
Das Lieblingsflugzeug.
Welches Flugzeug sehen Sie hier am liebsten?
Also natürlich sehe ich mein Flugzeug am liebsten und das ist momentan, ich glaube, mit dem wir sehr zufrieden sind, ist die 737 MAX 8. Wir sind wirklich happy mit dem Flugzeug. Wie gesagt, Kerosin runter, auch im Vergleich zu dem Fluggerät davor, der NG. Lärmbelastung runter, vom Kundenkomfort her deutlich besser. Also wir merken es auch, dass der Erholungsfaktor von einem langen Flug, also man ist nicht so angestrengt in der MAX wie in der NG zum Beispiel. Also ein tolles Flugzeug all around, von der Kundenseite, von der technologischen Seite, von der Umweltseite, von der Kostenseite. Die 737 MAX 8 ist definitiv eins meiner Lieblinge, als das muss ich jetzt als Value-Airline-Chef sagen.
Ihr Konzernkollege Jens Bischoff hat neulich genau dasselbe über den Airbus gesagt, A320.
Ja. Aber der hat sicher auch die 737 erwähnt, weil der war ja mein Vorgänger bei der Sun Express und da bin ich mir fast sicher, dass er auch die 737 erwähnt hat, dass wir mit der sehr zufrieden sind. Ich kann eigentlich das nur erwidern. Also ich verstehe, dass der Jens die 321 Neo mag und auch der 737 Max gegenüber aufgeschlossen ist und genauso wäre meine Antwort reziprok. Privat als Privatperson ist mein Liebling die Cirrus SR22 übrigens, GT, mit der man auch einen schönen Trip machen kann. Das wäre mein privates Lieblingsflugzeug, was ich nicht besitze, aber was ich schön finde.
Das kann ja noch kommen. Dann vielen Dank und dann ja für 2024 viel Erfolg und Ihren Crews many happy landings.
Thank you, thank you. Vielen Dank. Teşekkürler.
Das war wohl türkisch.
Genau.
Soweit hier im Podcast. Der Talk mit dem CEO von Sun Express mit Max Kownacki. Ein kleines Bonusvideo findet ihr jetzt auf dem Instagram-Account von Luftraum. Guckt da gerne mal vorbei. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung in eurer Podcast-App und teilt diese Folge gerne in den sozialen Medien. Das würde mich wirklich sehr freuen. Bis dahin gilt, mehr Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt bekommt ihr unter aerotelegraph.com. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.